Hallo zusammen. Bevor wir mit der heutigen Folge mit Eli Wasserscheid starten, habe ich noch ein paar Infos für euch. Wir haben dieses Gespräch schon vor einigen Wochen aufgenommen, als Eli zum Theaterspielen in Bamberg war. Wer sie da verpasst hat, kann sie trotzdem live sehen. Am 31. Dezember spielt sie zweimal mit Martin Neubauer ihr Karl-Valentin-Programm. Karten gibt's über das Brentano-Theater in Bamberg. Und dann haben wir noch einen ganz besonderen fränkischen Talk auf dem Programm. Am 1. Februar ist der Zwei-Sterne-Koch Alexander Herrmann live in Bamberg bei mir zu Gast. Wir reden über sein bewegtes Leben, über die fränkische Sterneküche und über den Unterschied zwischen richtig gutem und fantastischem Essen. Einen Link, wie ihr an Karten kommt, stelle ich euch in die Shownotes. Und jetzt geht's los mit der neuen Episode.
Ich lebe die Wiedervereinigung. Mhm. Also ohne die Wiedervereinigung hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, meine Tochter wäre nicht auf der Welt, ich würde nicht in dieser Stadt leben, ich würde diese Menschen aus Christians Familie nicht kennen und auch die anderen Menschen, die ich jetzt in Leipzig kennenlerne. Und auch sehe, wie viel da funktioniert und wie viel da ganz wunderbar ist und wie viel da ganz selbstverständlich ist. Mhm. Und trotzdem natürlich jetzt gerade auch das, was noch nicht was es noch an Unterschieden gibt, sichtbar ist. Und es ist unglaublich komplex. Und ich glaube, es braucht wirklich eine hohe Sensibilität und ein wirkliches sich beschäftigen damit und ein Ernst nehmen von Vergangenem, was gewesen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen, was nicht so optimal gelaufen ist.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fränkischer Talk, heute mit der Schauspielerin Eli Wasserscheid. Sie ist seit dem Start der Frankentatorte von Beginn an Teil des Ermittlerteams, dieser absoluten Kultserie. Das Team sitzt in Nürnberg und ist quasi die regionale Mordkommission für ganz Franken. Und das ist ein Heimspiel für Eli, sie ist nämlich waschechte Bambergerin und kommt für die Dreharbeiten immer wieder nach Hause. Hallo Eli, schön, dass du bei mir bist.
Hallo, schön, dass ich eingeladen wurde, dass ich hier bin.
Du bist heute Morgen mit dem Zug aus Leipzig gekommen, wo du jetzt lebst. Was ist das Erste, was dir durch den Kopf geht, wenn du in Bamberg aus der Bahn steigst?
Wenn man aus Leipzig kommt, sieht man schon hinter Hallstatt die Altenburg. Da gibt es einmal diesen Durchblick auf die ganzen Kirchen, Michelsberg, Dom. Da freue ich mich immer drauf, hinten die Altenburg. Und dann ist wirklich eins der ersten Sachen, die ich mache, mir ein Bamberger Hörnler, ab Bamberger Hörnler zu kaufen. Genau, und dann nach Hause zu laufen.
Jetzt bist du heute nicht nach Hause gelaufen, sondern zu uns gekommen. Aber wenn du nach Hause läufst, läufst du mitten in die Altstadt. Du hast deine Kindheit mit drei jüngeren Schwestern, zwei älteren Schwestern und einem einzigen Bruder verbracht. Und eigentlich habt ihr in dieser Zeit wahrscheinlich die Stadt unsicher gemacht, oder? Die sieben Wasserscheids. Wie war das, als Kind in so einer großen Familie in dieser Stadt zu sein?
Es ist ja immer so, dass man es nur so kennt, wie man es kennt. Das heißt, ich kann das natürlich jetzt im Rückblick, glaube ich, besser beschreiben. Also als Kind war das für mich ganz normal, an diesem Tisch zu neun zu sitzen und dass wir natürlich größere Töpfe hatten, wahrscheinlich als andere Familien. Und die zentralen Momente, wo sich die Familie getroffen hat, waren immer Frühstück, Mittag und Abendessen. Und es gab dann schon in der Pubertät oder als wir angefangen haben, in die Sandstraße zu gehen oder ich in den Liveclub, wenn eine meiner Schwestern schon drin war, dann bin ich durchgewunken worden, weil wir uns doch so ähnlich sehen, dass das mir ein paar Mal passiert ist. Oder es gab Momente, dass auf der Straße irgendjemand dich grüßt, den du nicht kennst, und dann haben wir uns verabredet, dass wir zurückgrüßen, weil es gab immer diese Verwechslungen und dann war eben meine Schwester gemeint, und damit die nicht unhöflich rüberkommt, hat man gesagt, ja okay, ich grüße mal zurück, ich gehöre. Also man gehörte, man war schon Teil eines größeren Verbundes, das habe ich immer total gespürt. Aber ich habe das auch genossen, dass ich so, das war, ich möchte nicht sagen beschützt, weil es geht ja nicht immer, aber es wirkte, ich fühlte mich sehr aufgefangen immer.
Mhm. Was hat dir das denn für dein Leben mitgegeben, in so einer großen Gruppe immer zu sein?
Ich glaube, dadurch, dass ich auch noch das Sandwich-Kind bin, also wirklich drei unten, drei oben, habe ich alles mitbekommen. Also ich war immer die Kleinste der Großen und die Größte der Kleinen. So. Und ich glaube, was es mir geschenkt hat, war, dass ich gruppenkompatibel bin, dass ich eine Teamfähigkeit mitbekommen habe, dass ich gelernt habe, was es heißt, gemeinsam zu einer Entscheidung zu kommen, Kompromisse zu finden, Streits auszuhalten, Diskussionen auszuhalten, die wir jetzt auch, das bleibt ja, man hat ja als Familie immer sein ganzes Leben lang Dinge zu entscheiden, auch und das kriegt man da automatisch mit. Ich kann gut in lauten Räumen sein, weil es bei uns immer sehr laut war. Das heißt, wenn einer meiner Schwestern oder mein Bruder, wenn ein neuer Mensch zu uns in die Familie kam, war das immer so der Stresstest, wo die anderen so ein bisschen mit Feixen im Gesicht da gesessen haben und geguckt haben, wie kommt dieser neue Mensch mit diesem Pegel klar und mit dem Durcheinanderreden und so. Also auch an einem Thema dranbleiben und so lange zu reden, bis die anderen aufhören und zuhören. Auch das habe ich, glaube ich, gelernt in dieser großen Familie.
Das ist ja beim Theater nicht unähnlich, ne? Also es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viel Gruppendynamik. Mhm. Man ist nie alleine, es sei denn, man spielt allein, was immer noch bedeutet, dass man eine Regie hat und eine Technik und all diese anderen Menschen. Glaubst du, dass du im Beruf davon profitierst, dass du diese Gruppendynamik so sehr gewöhnt bist?
Glaube ich unbedingt. Und ich glaube sogar, dass es für mich eine Qualität ist. Also, dass ich das sehr genieße. Ich mag es sehr, wenn Kräfte zusammenkommen und man zusammen was gestaltet. Also dieses alleine Arbeiten ist für mich gar nicht der Idealzustand. Ich glaube sogar, dass dieses Aufwachsen in diesem großen Verbund meinen Berufswunsch mit befördert hat, zu sagen, ich möchte arbeiten. Und das ist sowohl beim Film als auch beim Theater so, dass du beim Start einer neuen Produktion, für mich ist es immer wie eine Reise, du betrittst gemeinsam ein Schiff und der Regisseur ist der Kapitän, der oben steht und wenn der Sturm bläst, dann hält er die Fahne hoch und sagt, wir schaffen das. Und dann kommt man gemeinsam, durchlebt man Stationen und kommt irgendwann an, hat Premiere oder der Film ist abgedreht und das ist für mich ein sehr, sehr freudvolles Arbeiten.
Hm. Du wärst ja ohne die viele Kultur, die in Bamberg ist, wahrscheinlich gar nicht auf diesen Berufswunsch gekommen. Aber du bist damit auch nicht so früh hausieren gegangen, ne? Wenn ich das richtig recherchiert habe, hast du ganz lange immer gesagt, ach, ich weiß noch nicht, was ich werden will. Das kam relativ spät, ne? Kannst du mal erzählen, wie dieser Wunsch in dir entstanden, gewachsen ist und wann du wirklich gesagt hast, ja, ich mach das?
Also ich kann rückblickend sagen, dass ich, dass es einmal ein Märchen gab im Bamberger E.T. Hoffmann Theater, der Lebkuchenmann. Und da war ich, glaube ich, 5 oder 6 Jahre. Und das hat mich schwer beeindruckt. Und ich, Oliver Budinski hat die Hauptrolle gespielt und der wohnte auch bei uns noch um die Ecke. Und wenn ich den gesehen habe als Kind, das war für mich ein Held. Mhm. Da begann schon sowas, dass diese Faszination, obwohl ich das gar nicht kannte, also ich war nie hinter den Kulissen, aber es hatte für mich es war wie ein Zauberland, so wirkte das auf mich. Und dann war eine andere wichtige Station, die Sissi-Filme. Das ist mir immer ein bisschen unangenehm, das zu sagen. Aber ich habe die, weil es gab ja damals kein Internet, also ich habe die nicht oft gesehen, ich kann die nicht oft gesehen haben, weil die kamen ja linear, wann kamen die? An Weihnachten.
Weihnachten wahrscheinlich,
genau. Also ich habe die 2 oder so gesehen und es hat mich so beeindruckt. Und im Nachhinein weiß ich, dass es nicht Sissi war, sondern dass es mit Sicherheit Romy Schneider war, mit ihrer Ausstrahlung, mit ihrem Herz, mit ihrer Emotionalität und Intensität, mit der sie da, natürlich auch die Kleider und die ganze Prinzessinnengeschichte, das bestimmt auch. Aber da habe ich wirklich mit meiner Schwester zusammen die Texte auswendig gelernt und da war ich auch sowas wie 6 Jahre und ich war Sissi und sie musste Franz spielen und wir haben dann am Stockbett die Suche nach dem Edelweiß, danke, nachgespielt und dann meine Mutter eingeladen. Also das war auch ein... Und dann dann gab es ein Stück in der Grundschule, wo ich nicht mitspielen konnte, weil wir an dem Tag just Familienfeier hatten. Und ich weiß noch, dass mich das richtig gewurmt hat, dass ich da nicht dabei sein kann. Und dann blieb das so für mich ein Pflänzchen in mir drin, was ich kannte und was ich aber eben nicht so nach außen getragen habe, weil ich auch nicht wusste, so meine Familie hatte damit erstmal nichts zu tun und kann man das überhaupt machen? Also so die Frage, kann man jetzt einfach sagen, ich werde Schauspielerin? Und dann habe ich mir so meine Wege gesucht. Dann habe ich mit 16, 17 bin ich in die VHS gegangen, habe mal einen Pantomimekurs gemacht und habe das mir aber alles selber zusammengesucht. Dann bin ich zum Martin Neubauer, der leitete damals die VHS-Theatergruppe. Und der kam dann zu mir irgendwann und hat gesagt, hast du Lust, bei mir im Brentano-Theater zu spielen? Mhm. Und da kam so der erste Mensch von außen, der aus der Branche ist, der mir etwas zugetraut hat, der gesagt hat, du, also bei dir könnte ich mir auch vorstellen, dass du das beruflich machen könntest. Mhm. Und das war eine große Bestätigung. Und dann gab es noch einen Schauspieler in Bamberg, den Michael Stobbe, der damals am ETH war, mit dem ich Musik gemacht habe. Also ich habe Bratsche gespielt, er hatte selber Lieder komponiert und dazu Texte geschrieben. Und der kam auch zu einer Schulaufführung vom Kaiser-Heinrich-Gymnasium und hat gesagt, du, also bei dir willst du das nicht werden. Und dann hatte ich diese zwei Stimmen im Rücken und mit diesen beiden Bestätigungen konnte ich rausgehen und sagen, ich mache das jetzt und habe dann nach dem Abitur auch angefangen vorzusprechen. Mhm. Genau, so war der Weg.
Mhm. Dein Vater ist ja Gymnasiallehrer hier. Mhm. Viele Bamberger kennen den Namen Wasserscheid nicht nur von dir, sondern auch von ihm. Generationen von Menschen mit Religion und Latein bereichert, nenne ich das mal. Gequält, je nachdem.
Ja, je nachdem. Drauf an. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Stimmen.
Wenn jemand Lateinlehrer ist, könnte ich mir vorstellen, um mal auf allen Stereotypen drauf rumzuhacken, die mir gerade einfallen, dass Schauspielerin vielleicht nicht der Nummer eins Berufswunsch für die eine Tochter ist. Wie war das wirklich? Was haben deine Eltern gesagt, als du gesagt hast, ich werde Schauspielerin?
Also das offene Herz für die Kunst, das gab es auf alle Fälle. Wir haben alle sehr viel Musik gemacht immer, mhm, und alle Instrumente gelernt und das war sehr aktiv und das war meinen Eltern sehr vertraut. Meine Mutter hat selber sehr viel Musik gemacht und so. Also gibt auch zwei Schwestern, die Musik studiert haben. Und das war ihnen bekannter. Ich glaube, das Schauspiel war ihnen einfach sehr ein unbekanntes Land. Mhm. Und sie haben sich mir nie in den Weg gestellt. Also haben mich nach dem Abitur dann diese Reisen durch Deutschland machen lassen und vorsprechen an den Schulen, an den Hochschulen. Aber sie haben auch, es war ihnen nicht geheuer. Mhm. Und es war auch dann, als das dann am Anfang meines Werdegangs war das eine Berg- und Talfahrt. Mhm. Also da gab es mal gute Momente, dann gab es wieder Niederschläge, dann gab es auch das Aufgenommenwerden an der Schauspielschule, war ein Prozess, der gedauert hat. Und da wurde mit jeder Sackgasse, wo es nicht weiterging und ich wieder zurückkam und gesagt habe, okay, ich trockne meine Tränen ab, ich backe einen Kuchen, was ich immer gemacht habe, weil der war so eindeutig lecker oder nicht lecker. Das war so eindeutig sehr bestimmbar tröstlich nach diesen undifferenzierten Kommentaren, die man überall hört und jeder sagt was anderes. Und dann habe ich mir wieder meinen Ranzen geschnürt und bin wieder los. Und da war es dann irgendwann so, dass sie kopfschüttelnd daneben standen und nicht verstanden haben, was mich da so dranbleiben lässt und warum ich nicht aufhöre und die Dinge mache, die mir noch alle möglich wären. Und das hielt dann auch eine Zeit lang an, dass es ein bisschen ein Kopfschütteln und ein Wundern war über diese Kraft, die sie nicht, wo kommt die her oder was ist das?
Was ist es denn?
Ich würde mittlerweile sagen, das ist das, was Talent ist. Hm. Diese Kraftquelle, die ich selber auch sagen kann, sie war immer da. Und vielleicht hätte es auch Punkte gegeben in meinem Leben, wo ich sagte, jetzt hör auf, jetzt mach was anderes. Weil es ist echt gerade nicht leicht. Hm. Und dieser Brunnen ist nicht versiegt. Und ich glaube mittlerweile, das ist genau das, was mir geschenkt ist, was dann Talent ist. Hm.
Jetzt kommt dein Erfolg aber nicht nur vom Talent, sondern du hast auch wirklich gelernt, was du tust. Dann kannst du mir ein bisschen erzählen, was man an einer Schauspielschule überhaupt lernt. Also das ist ja sowas, in der Branche ist total bekannt, ist das eine gute Schauspielschule, ne? Es gibt namhafte Menschen. Bei wem hat man gelernt? Das ist in der Branche total wichtig, ob da jetzt Alis Name dabei steht oder nicht, ne? Bei dem du gelernt hast. Was ist da im Unterricht eigentlich Thema und was davon wendest du heute eigentlich wirklich noch an?
Es gibt so einen Spruch, der heißt, man kommt an die Schule, die zu einem passt. Mhm. Und ich kann für mich sagen, dass das sehr gestimmt hat. Dass ich lange unterwegs war und in vielen staatlichen Schulen weit gekommen bin, aber dann im letzten, oft in der zweiten Runde, in der dritten Runde wieder. Es ist ja ein wirklich schwerwiegender, also ein Prozess, diesen Studienplatz zu kriegen, rausgefallen bin. Und dann gab es eine staatlich anerkannte Privatschule, wo auch klar war, da zahlt man auch Geld für die Ausbildung. Da war auch der Martin Neubauer. Und der hat gesagt, die Ali, das ist eine Frau, Anneliese, die aber nur Ali genannt wurde. Ali Wunschkönig ist eine tolle Frau und die, da passt du hin und die ist gut für dich. Und die kann dir das geben, was du brauchst. Und ich habe für mich gesagt, okay, das ist die einzige private Schule, die ich jetzt mal ausprobiere. Bla, das habe ich damals gesagt. Keine Ahnung, wie es gewesen wäre. Ich hätte wahrscheinlich auch nicht aufgehört, wenn es nicht geklappt hätte. Genau, und dann bin ich da hingefahren und ich kann sagen, es war für mich genauso. Also ähnlich wie ich diese zwei, der Michael Stobbe und der Martin Neubauer, die mich hier in Bamberg mir diesen Schubs gegeben haben, war sie auch jemand, die gemerkt hat, dass ich, ich brauche Wasser. So. Mhm. Ich bin nicht so, hey, okay, hier bin ich, zack. Sondern ich brauchte am Anfang erstmal Leute, die sagen, ich sehe das, was du kannst und ich glaube an dich. Auch wenn da Leute stehen, die den Kopf schütteln, ich glaube an dich und wir machen das zusammen. Und für mich war das ein ganz toller Start, möchte ich sagen. Weil für mich, ich glaube auch, oder ich kann es sagen, für mich ist es so, es ist ein Anfang. Mhm. Du hast diese 3 Jahre Ausbildung und wenn du mich fragst, was man lernt viel Stimme, Stimmsitz, die Stimme muss tragfähig sein, die Stimme, dass man seine Stimme auf eine Art findet. Mhm. Der Texte zu lesen, diese Figur, die da auf dem Papier steht, zweidimensional, und die ich nur kenne aufgrund, erstmal kennenlernen aufgrund dessen, was sie sagt und was sie tut. Und dann auf diese Spurensuche zu gehen, und das ist für mich wirklich eine Reise, diesen Menschen kennenzulernen. Warum sagt sie diesen Satz und nicht 1000 andere, die noch möglich wären? Warum handelt sie so? Was will sie? Was treibt sie an? Diese Art von Textanalyse, und die lernt man. Man lernt, mit dem Körper umzugehen, dass der Körper durchlässig, sagen wir, also dass er lesbar wird, dass du versuchst, möglichst Blockaden aufzulösen, also Dinge, wo der Körper sich festhält und Blockaden, die meine sind, Eli, die muss ich erstmal bewusst kennenlernen, um sie dann sein lassen zu können. Sonst würde jede meiner Figuren die gleichen Blockaden haben wie ich oder Körperhaltungen. Also es ist eine Reise, auf der man erstmal wahnsinnig sich selber kennenlernt und in diesem Prozess kann ich dann frei und kann ich jonglieren mit den Manierismen, die man hat und kann sie weglassen für die Figur oder ich kann bewusst sagen, die hat vielleicht was Ähnliches wie ich, dann nehme ich sie. Das ist das Miteinanderspielen. Auch da geht es viel um Kompromisse finden mit dem Regisseur. Also Vorschläge, Anweisungen, Wünsche umzusetzen, veränderbar sofort Dinge wieder sein zu lassen, anders zu machen. Das lernt man alles. Und für mich ist es aber, wie gesagt, ein Anfang. Und ich habe immer wieder Kurse belegt bei Menschen, die mich beeindruckt haben. Und habe jetzt just letztes Jahr angefangen. Vor 2 Jahren habe ich einen ganz, ganz für mich großartigen Kurs bei einer tollen Coaching gemacht. Sigrid Andersen heißt sie, die hat in Amerika, in Hollywood gelernt als Filmcoachin und ist jetzt in Deutschland und unterrichtet. Und das hat mich so beeindruckt, was die gemacht hat und wie sie die Dinge vermittelt hat, dass ich 3 Tage danach geschrieben habe und gesagt habe, ich möchte das lernen. Bitte, ich möchte auch, weil ich unterrichte ja schon lange in München an der Hochschule und mache auch Filmcoaching schon lange für Kinder und Jugendliche. Und das aber nochmal bei ihr zu lernen, ihren Handwerkskoffer. Das habe ich jetzt dieses Jahr gemacht. Das war so ein ganz großer Teil meines letzten Jahres. Und insofern diese Reise und wie man sich diesen Menschen annähert und dass man von den Figuren lernt. Also jeder Mensch, den ich da kennenlerne, erweitert ernsthaft meine Menschenkenntnis, meine Empathiefähigkeit, meine Bereitschaft zu sagen, jede Biografie ist unglaublich spannend und erzählt mir was. Und das ist eine große Liebe.
Das hört man dir total an. Das ist ganz, ganz euphorisch. Du hast gerade schon 2-mal den Namen Martin Neubauer genannt, der eine Initialzündung gegeben hat, mit dem du auch heute Abend wieder auf der Bühne stehen wirst. Der ist ja in Bamberg schon Teil des Standbildes. Ne? Man kennt ihn, wie er Texte lesend und auswendig lernend durch den Hain spaziert. Wer sich dafür interessiert, wir haben auch über das Brentano-Theater einen sehr schönen kleinen Videofilm gemacht. Den verlinken wir auf jeden Fall in den Shownotes. Martin ist der eine, mit dem du bis heute Kontakt hast. Wenn du jetzt auf deine Schauspielzeit zurückschaust, die ja jetzt auch schon ein paar Jährchen dauert. Hat sich das irgendwie auf eure Beziehungen auch ausgewirkt? Hat sich das verändert oder ist er immer noch irgendwie dein Mentor?
Ich glaube, das ist eine ganz organische Beziehung im Sinne von, wir haben uns kennengelernt, da war er schon in diesem Beruf und konnte mir was weitergeben und hat mich ermutigt und hat mich supportet und hat mich vor allem auch spielen lassen. Also das war für mich ganz eine große Kraftquelle, zurückzukommen und dann wieder Vorstellung zu haben und zu spüren, ich stehe auf der Bühne und da unten sitzen Menschen und es passiert etwas zwischen uns. Das hat mir auch immer Kraft gegeben, wieder meinen Ranzen zu schnüren und weiterzuziehen. Und jetzt mit den vergangenen Jahren ist es eine absolute Beziehung auf Augenhöhe. Also ich würde sagen, dass er ist nicht mehr mein Mentor, sondern ich glaube, wir geben uns da hin und her, ist das ein sehr im Fluss, eine kollegiale, entspannte und aufgrund dieser Dauer, die wir schon uns kennen und miteinander arbeiten, einfach sehr entspannte Beziehung. Freundschaft.
Du spielst ja immer
so spröde klingen in seiner Arbeitsbedingung. Nein, das ist natürlich auch eine Freundschaft, weil sonst würden wir es nicht immer wieder, würden wir nicht immer wieder miteinander spielen.
Du spielst ganz, ganz viel Theater. Also eigentlich bist du mehr im Theater als vor der Fernsehkamera. Was machst du lieber?
Ich möchte das nicht vergleichen, weil ich finde es wirklich auch nicht vergleichbar. Ich finde diese Arbeit so, jeder hat so ihre ganz besondere Farbe, möchte ich mal sagen. Also auf der Bühne zu stehen, was das Tolle am Theater ist, ich bin mit dieser Gruppe Menschen zusammen, ich komme mit einem Regisseur zusammen, der eine Vision hat, ich komme mit einer Bühnenbildnerin zusammen, die das sogar schon, die im Prozess noch was weiterentwickelt, aber die auch starke Künstler auf der einen Seite, die Visionen haben für Bühnenbild, für Kostüm, für den ganzen Abend. Und dann meine Kollegen, jeder mit seiner Figur an der Hand, jeder mit seinen Ideen. Und dann geht man 6 Wochen in diesen Arbeitsprozess miteinander und steigt in dieses Thema unglaublich ein miteinander. Und das ist toll. Also wir haben jetzt das 8. Leben gemacht letztes Jahr von Nino Haratischvili. Und in diese Geschichte, in dieses letzte Jahrhundert Europa aus osteuropäischer Sicht mit der ganzen Geschichte, die da passiert ist, einzusteigen, sich damit auseinanderzusetzen. Es gibt einem einfach auch ganz viel zurück. Und dann natürlich der Live-Moment abends. Jede Vorstellung ist nur so, wie sie heute stattfindet. Und das ist so. Also ich rate, oder es ist eine Empfehlung, wer das noch nie gemacht hat, sich mal ein Stück im Theater 2-mal anzuschauen. Und er wird merken, dass es wirklich sich unterscheidet. Der Rahmen ist der gleiche. Und dass der Kollege an der Stelle sitzt, ist vielleicht auch gleich. Aber das wie es an dem Tag verhandelt wird, wie die Energie heute ist, das ist sehr lebendig und entsteht in diesem Moment. Und das entsteht ganz viel auch mit dem Publikum. Ob das mitschwingt, man kriegt sofort ein Gefühl, ist das heute eher schwierig, müssen wir arbeiten, ist es eher, fühlt sich das an wie, wir müssen die erstmal auf unsere Seite ziehen oder sind die Arme so weit offen von Anfang an und die sagen, okay, wir sind mit euch da. Man sagt immer, der letzte, also wenn 7 auf der Bühne stehen, der 8. Spieler ist das Publikum unten. Und natürlich spürt man viel direkter, was es macht mit den Leuten, der Austausch. Das ist das Besondere am Theater. Und in der heutigen Zeit, wo wir alles so speichern und immer gern alles aufnehmen, und finde ich das wirklich einen Reiz, zu sagen, da ist etwas, was vorbei ist, und dann wissen nur die Spieler und die Zuschauer, die heute da waren, wie es heute war, und ansonsten ist es erstmal vorbei. Und beim Film, das Miteinander ist das Gleiche, das ganz es ist ein ganz unglaublich präzises Arbeiten, weil die Kamera ist liebevoll, aber auch gnadenlos. Also sie sieht sofort, wenn in dem Blick nichts ist, in dem System Mensch kein Gedanke ist, kein Motor, kein, was treibt die Figur gerade an, warum tut sie das, warum bleibt sie da dran. Und das ist ich stocke gerade, weil ich möchte es auf keinen Fall vergleichen. Theater muss ich das auch machen, die ganze Vorarbeit. Aber beim Film bin ich noch, dadurch, dass es in diese kleinen Teile zerschnitten wird, wir drehen ja nie chronologisch, das ist im seltensten Fall, sondern du drehst am Tag, meinetwegen kann es sein, dass du eine Szene vom Anfang drehst und 3 Stunden später die Schlussszene, wo dein Mann schon gestorben ist und du bist an einem ganz anderen Punkt. Und dieses Kapitel aufschlagen einer Figur und da reinzugehen und dann das wieder sein zu lassen und dann drehst du es so, du drehst es, wiederholst es, bis es im Kasten ist und dann ist es aber auch weg. Dann machst du das nie wieder. Und dann kommt das, die nächste Szene und da gehst du wieder, bis an einem Start ist an einem ganz anderen Punkt. Das hat auch, das ist faszinierend. Und ich mag dieses, das ganze Team, 30, 40 Leute, da stehen Wohnwägen, da gibt es Essen. Also auch dieses Drumherum ist einfach großartig.
Du hast ja keinen 9-to-5-Job mit 30 Tagen Urlaub, sondern so wie du arbeitest, das sind ja immer sehr konzentrierte Blöcke, eine Zeit lang Proben, dann Auftritte und dann passiert wieder eine Weile nichts. Du bist mit einem Schauspieler und Puppenspieler verheiratet. Ihr habt
verheiratet sind wir noch nicht, aber wir sind zusammen.
Ihr seid zusammen, ihr habt eine Tochter zusammen, ihr lebt zusammen. Wie muss ich mir euren Alltag vorstellen? Denn ihr habt ja beide nicht so, ich gehe morgens ins Büro, einer bleibt beim Kind oder eine bleibt beim Kind und abends kommt man nach Hause und sitzt gemütlich am Tisch. Das ist zumindest nicht der Standardtag bei euch.
Genau, ja? Also die Tage gibt es auch. Aber es ist, wir haben sogar noch eine Bonustochter, also ich habe eine Bonustochter, die ist 12 und die ist im Wochenwechsel bei uns, eine Woche bei der Mutter, eine Woche bei uns. Das heißt, da kommt also noch die Patchwork-Situation dazu. Das heißt, es gibt wirklich viele Momente, wo wir mit dem aufgeklappten Computer beide da sitzen und den Kalender durchgehen. Also es ist einfach eine sehr, es muss abgesprochen, wir müssen viel absprechen, weil unsere Berufe natürlich im seltensten Fall, und das ist ein Glücksmoment, wenn er mal in Leipzig stattfindet, aber meistens ist es woanders. Das heißt, einer von uns beiden ist meistens unterwegs. Und dann, also Christian kam gestern nach Hause und heute bin ich gefahren. So krass ist es nicht immer, aber die Phasen gibt es. Und dann gibt es aber auch Phasen, wo wir beide zu Hause sind und wo wir das klassische als freiberufliche Schauspielerin, wenn du nicht arbeitest, arbeitest du auch im Sinne von deine Webseite aktuell halten, die Mails rausschreiben, connecten, kontakten, präsent bleiben, so. Texte vorbereiten, Texte, genau. Ein Dreh ist, wenn ich mich auf einen Dreh vorbereite, mache ich ja bis zu 80% der Arbeit, findet zu Hause statt. Ich komme ja, weil wir am Set hast du eben nicht diese 6 Wochen Probenzeit wie im Theater, sondern du kommst und dann werden die letzten 20-30% gemeinsam noch geschliffen und poliert und verändert, damit das die Vision des Regisseurs mit deiner, mit dem, was ich aus der Szene, aus dem, was da geschrieben steht, kann ich ja ganz viel rauslesen. Und das mache ich quasi selber. Und dann, also diese Arbeit macht man auch zu Hause. Das heißt, es gibt sehr lebendige, bewegte Phasen. Und dann schauen wir aber ganz bewusst, dass wir auch Phasen haben, wo wir Urlaub haben zusammen, gerade wenn die große Ferien hat. Und wo wir das versuchen wieder aufzuholen, damit da kein Defizit für die für die beiden Mädchen entsteht.
Verstehen die Mädchen so richtig, was ihr macht? Also die 12-Jährige bestimmt, aber die Kleine, die ist 4 jetzt, ne?
Die ist 4, ja.
Versteht die, was ihr tut?
Naja, dadurch, dass mein Freund Puppenspieler ist und auch Stücke für Kinder produziert hat und wir auch eins zusammen gemacht haben jetzt, und das sieht sie und das kann sie natürlich auch sofort. Damit kann sie unglaublich viel anfangen. Das heißt, seine Arbeit, das versteht sie, was da ist. Sie versteht es auch bei mir. Also sie weiß schon, sie war auch schon mit im Theater. Sie ist in München im Metropoltheater. Habe ich sie hinten in die Garderobe ihr das gezeigt und auf der Bühne war sie. Und das fand sie alles unglaublich spannend, auch dieser Raum, oder ich habe oft, rufe ich sie noch an über FaceTime, wenn wir vor dem 8 leben, proben wir immer noch gemeinsam ein Lied, was wir singen und da ist sie oft dabei und die anderen kennen sie auch alle schon und dann wird die einmal gegrüßt und dann, oder sie ist beim Schminken manchmal über Kamera dabei und sie versteht schon, was ich da mache. Sie ist selber ein großer Geschichtenfan, also liebt Bücher und über dieses, wie ich erzähle eine Geschichte anderen Leuten, damit kann sie was anfangen. Mhm. Genau. Sie mag es überhaupt nicht, wenn ich Text mache, was total spannend ist, weil sie sofort spürt mit einem seismografischen, mit einer Spürnase, aber es, dass das nicht meine Sprache ist. Hm. Dass das irgendwie, ich glaube, es geht gar nicht um die Stimme, sondern das ist ja meine Stimme, aber es ist nicht meine Art, Dinge zu formulieren. Hm. Und das ist ihr unheimlich. Also spannend. Da sagt sie immer sofort, Mama, aufhören. Mama, hör auf, das mag ich nicht.
Spannend.
Und das habe ich, mache ich auch, weil ich das verstehe. Ich verstehe, dass das ihr... dass es ihr nicht geheuer ist, wenn ich plötzlich, ohne dass ich in einem Kostüm bin, am Tisch sitze in der Küche und aber andere Sachen rede.
Mhm. Ja, du rutschst ja eine andere Persönlichkeit in der Situation und das spürt sie dann, ne?
Genau, also auch wenn ich nur den, also ich muss da gar nicht viel reingehen quasi, sondern es ist nur die Art und Weise, dass es irgendwie, es ist nicht, so sprichst du nicht. Das ist nicht, da sind nicht deine Worte, hör auf. Mhm. Finde ich auch spannend.
Total. Lass uns mal kurz über Geld sprechen. Ich weiß, du darfst keine konkreten Summen nennen, die in deinen Verträgen stehen. Aber ist das Schauspiel eine brotlose Kunst? Kann man gut davon leben? Wird man reich, wenn man Tatort-Schauspielerin ist? Kannst du uns da mal ein bisschen Einblick geben? Wie gut finanziert man sich eigentlich mit diesem Job, der ja für viele irgendwie auch ein Traum ist?
Ich kann das ja nur, genau, ich kann ja immer nur meins beschreiben, weil ich das kenne. Ich bin jetzt die lange Zeit, die ich schon dabei bin, habe ich mich breit aufgestellt. Also ich habe mich auch bewusst nach einem anfänglichen Versuch in ein Festengagement zu kommen, was dann aber nicht funktioniert hat, weil ich... Mein Gott, man sucht sich, keine Ahnung, die Gründe. Ich glaube, ich sah nicht so aus damals, wie an den Theatern sich die junge Anfängerin sich mal vorgestellt hat. Und dann habe ich notgedrungen angefangen, mich breiter aufzustellen und zu gucken. Und viel in München sofort frei, in der freien Szene gespielt. Und irgendwann mochte ich das so gerne, dieses Freisein und selber entscheiden können, was ich machen will und mich auch für die Projekte entscheiden können, dass ich Festengagements dann abgesagt habe, weil ich gesagt habe, nee, ich möchte diesen Lifestyle, der auch Unsicherheiten in sich birgt, und damit kann ich deine Frage beantworten, mir doch so viel schenkt an Selbstbestimmtheit, dass es mir das wert ist. Das heißt, natürlich gibt es Phasen oder gab es Phasen in meinem Leben, wo ich auch Nebenjobs hatte, wo ich auch in einer Bar gearbeitet habe, in einer Kaffeebar, und um meine Miete, so mit Ende 20, um meine Miete gut zu zahlen und durch Strecken durchzukommen, wo es nicht so gut lief. Mhm. Und mittlerweile weiß ich aber, oder kann ich davon sehr gut leben. Aber wenn jetzt jemand mich fragen würde, kann ich das machen? Werde ich davon reich? Kann ich eben sagen, es hat mit Glück dann auch zu tun, mit Können, aber auch mit dem, dass dich der eine, die eine sieht und du die Chance bekommst. Es gibt unglaublich großartige, tolle Schauspielerinnen, die jetzt nicht alle Filme drehen und die es aber könnten. Also nicht jeder, der das Können hat, findet so statt im öffentlichen Fernsehen oder Film, in der Filmlandschaft. Das heißt, es kann passieren, dass es Durststrecken gibt, dass du, aber wir Schauspieler können ja theoretisch immer arbeiten. Mhm. Also wir können ja das dann auch uns selber heraus schaffen. Genau, also brotlos kann es sein, ja. Mit Kreativität und mit einer Lust und vor allem mit der Liebe zu dem Beruf. Sind mir die Ideen nie ausgegangen, das Coachen von Schauspielern, von anderen Kollegen, denen das weiterzugeben, das Unterrichten, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten. Ich habe in Österreich die Geschichten vom Franz, von Christine Nöstlinger wurden verfilmt, da habe ich die drei Hauptdarstellerkinder bei beiden Filmen gecoacht. Das war für mich, das war eine tolle Arbeit. Mhm. Und da sage ich genauso, da habe ich als Schauspielerin, als Coachin Geld verdient. Also wenn man kreativ und die Liebe zum Beruf hat, dann kann man davon gut leben. Wenn man was anderes machen, wenn es noch eine andere Idee gibt, dann sage ich, dann mach was anderes. Mhm. Weil es braucht Kraft.
Jetzt hast du gerade gesagt, du hast Kinder gecoacht und Jugendliche. Das stelle ich mir nochmal besonders spannend vor, denen beizubringen, nicht in die Kamera zu gucken, natürlich zu sprechen. Was ist da das Wichtigste, wenn du sagst, du hilfst Kindern dabei, im Schauspiel weiterzukommen?
Also zum einen gibt's da, habe ich da auch schon, habe ich da eine Art Handwerkskoffer. Das heißt, es gibt Übungen, gerade mit dem direkten Ton, dass sie miteinander sprechen, dass sie wirklich merken, okay, es geht nicht darum, im Schauspiel einfach einen Text auswendig zu lernen und den dann wie ein Gedicht aufzusagen, sondern es geht darum, dass ich mit dem Satz was von dir will oder dass ich was bei dir verändern will. Da gibt's Übungen und da sind, wenn sie das Talent haben und es gibt ja die Casting-Prozesse, das heißt, die dann am Schluss die Rolle kriegen, bringen ja ganz viel mit. Und die verstehen das, das ist sehr schnell spürbar. Ah, ach so, ich soll einfach so sprechen, wie ich spreche und nicht irgendwie diesen Theater oder wo man dieses Missverständnis, dass man anders sprechen würde, wenn man vor der Kamera ist oder wenn man spielt. Spielen hat immer eigentlich was damit zu tun, bei sich anzukommen. Also nicht weg von sich, sondern eigentlich mich mitzunehmen. Und dann erzähle ich die Geschichte eines anderen Menschen. Aber ich 100% gebe dieser Figur alles, was ich habe. Emotionen, Stimme, mein Aussehen, mein Lachen, so. Und das verstehen die, da gibt es eben Übungen, die man machen kann, um da zu helfen, dass sie da ein Gespür dafür kriegen. Und sonst ist es, hat es auch Bilder zu finden. Das hat oft sowas damit zu tun wie, wenn du das sagst, dann schmier dir mal Honig ums Maul. Ja, oder also so Bilder, wo die sofort sagen, ach so, ja, weiß ich, was mit anfangen können. Also Anweisungen, Regieanweisungen so zu übersetzen, um ihnen zu helfen, dass sie verstehen, was jetzt gerade die Szene, was sie braucht. Oder mit ihnen davor den Inhalt nochmal besprechen. Was war davor? Wo kommen wir her? Wie geht's dir gerade? Wie geht's der Figur? Was willst du denn jetzt von dem anderen? Und so. Also einfach die Zeit, die der Regisseur am Set meistens nicht hat, weil einfach wahnsinnig Zeitpressure ist. Und ich kenne den Regisseur sehr lange schon und sehr gut und er mich auch. Und er hat explizit mich angerufen und gesagt, Eli, kommst du mit, machst du das? Und ich glaube auch, da ist wieder meine Großfamilie mit meinen über 20 Nichten und Neffen, die ich da habe, wo ich im Trainingslager wie mit allen möglichen Altersstufen auf eine Art bin oder immer war. Hilft mir natürlich auch zu gucken, wie geht's dem Kind gerade? Du musst auch einfach spüren, was brauchen die gerade? Braucht er einfach nur eine Umarmung, ein Gummibärchen oder braucht er jetzt so? Das ist ja eine anstrengende Tätigkeit, was die da tun.
Hat sich das irgendwie verändert, seit du selber Mutter bist?
Oder dass ich darüber nachdenke, meinst du?
Nee, wie du die Kinder siehst und wie du mit ihnen umgehst und wie gut du sie verstehst, oder haben deine Nichten und Neffen da schon ausgereicht sozusagen als Lehrer?
Ach, ich würde sagen, dass das Muttersein hat mich nochmal auf eine andere Art weiterentwickelt. Was jetzt gar nicht, weil es ist ja nochmal ein Unterschied, ob du mit einem eigenen Kind ob es dein eigenes Kind ist, was bei dir nochmal ganz andere Dinge in Bewegung setzen kann, als die Distanz zu einem Kind, was nicht deins ist. Da bin ich sehr viel geduldiger und sehr viel. Und deswegen lerne ich als Mensch mit meiner Tochter unglaublich viel oder mit meinen Kindern unglaublich viel, was es heißt, dem anderen diese Triggerpunkte erstmal an sich kennenzulernen und zu merken, wow, was ist denn hier los? Und auch dann aber natürlich das, was bei den eigenen nochmal, das Emotionale, was da so unglaublich groß und stark ist, was man davor sich nicht vorstellen kann.
Jetzt coachst du ja nicht nur, sondern du stehst immer noch total viel auf der Bühne. Unter anderem hast du in Wunsiedel die Päpstin gespielt, auf der Luisenburg. Da hast du auch deinen Partner kennengelernt. Ist es eigentlich ein Zufall, welchen Zweitnamen deine Tochter trägt?
Nein, das ist ein bisschen eine Reminiszenz oder für uns beide so eine Erinnerung daran, wo das Ganze angefangen hat.
Genau, sie heißt nämlich Luise, ne?
Genau.
Mit zweitem Namen.
Genau.
Genau. Wenn du in Wunsiedel auf der Bühne stehst oder so wie heute Abend im Brentano-Theater, ist das für dich anders, als wenn du in München spielst?
Ist eine schöne Frage, weil genauso wie ich vorhin meinte, die Zuschauer spielen auch mit, sind ein Mitspieler, ist der Ort auch ein absoluter Mitspieler. Und das ist jetzt wirklich. Also Wunsiedel und dann, wir spielen heute Abend nicht im Brentano, wir spielen im Neuen Palais, in der Kunigunden-Ruhstraße 23. Das sind so unterschiedliche Räume. Mhm. Wohnsiedel ist diese unglaubliche Naturbühne mit dieser diese Steine, diese Weite vor dir. Da sitzen über 1000 Leute. Der Wind und das Wetter und die Sonne und die Mücken und alles spielt mit um dich rum. Alles ist unglaublich nicht kontrollierbar, was da um dich passiert. Und du spürst... ich mag das, dass die Menschen da in ihren Regenjacken sitzen und mit ihren Rucksäcken und ihre Brotdose dabei haben und das nochmal so einen ganz anderen eine Nahbarkeit hat. Also man pilgert da so hin, man macht sich auf den Weg nach Wohnsiedel. Und beim Martin im Brentano-Theater, aber auch heute Abend, ist es so, der Raum heute Abend hat was ganz Besonderes, weil er eigentlich kein Theaterraum ist. Da gibt es keinen Vorhang, da gibt es ein Podest, das ist die Bühne. Aber ansonsten sitzen da einfach die Menschen. Und hinten gibt es eine Bar, wo man sich was zu trinken holt. Und genau dieser Nicht-Theaterraum hat in den letzten Vorstellungen, ich hoffe, es passiert heute Abend wieder, eine ganz unmittelbare Atmosphäre. Die Leute reagieren so frei. Also es gibt nicht dieses, ich benehme mich, weil ein Theaterraum kann ja auch was haben, wo man erstmal sich vielleicht denkt, es gibt hier... Ein richtig oder falsch oder das kann man nicht machen. Was ich immer glaube, das stimmt überhaupt nicht, sondern das Theater will, dass man genauso unmittelbar reagiert, wie man weiß, die Geschichte mit einem macht. Aber der Theaterraum kann diesen Respekt einem, glaube ich, wenn man nicht so oft da ist, einflößen. Und das ist dieser Raum heute Abend hat eine unglaubliche, einen Wohlfühlcharakter und die Leute benehmen sich wie, sind sehr entspannt und sehr frei. Und das ist kann sehr fein spielen, weil sie sehr nah dran sind. Und im Metropoltheater München, das ist ja wirklich seit jetzt über 10 Jahren, 15 Jahre, glaube ich, spiele ich da sehr viel. Und das ist ein altes Kino, das ist aus den 50er Jahren. In den 50er Jahren war es ein Kino davor. Ich weiß gar nicht genau, wann es gebaut wurde. Es sind so alte Kinostühle drin. Es ist mit so einem grünen Stoff ausgekleidet und dann diese große Bühne. Aber auch, wir sind unglaublich nah am Publikum dran. Es sind, man kann ganz fein spielen. Man muss nicht den großen Theaterton auspacken, wie jetzt in Wohnsiedel. Sondern man kann fast Filme spielen. Und das genieße ich unglaublich, weil man lädt die Leute fast ein, die sitzen auf eine Art wie mit auf der Bühne. Es ist so ein ganz enger, intimer Raum mit denen zusammen.
Wir müssen unbedingt über den Tatort sprechen, denn das ist der Grund, warum dich die meisten Leute in Bamberg auf der Straße erkennen. Der Tatort an sich ist ein totales Phänomen. Das ist eine totale Kultsendung. Es gibt Menschen, die darf man sonntagabends um 7:45 auf gar keinen Fall anrufen, weil man ihnen sonst den Abend versaut hat. Es gibt auch Leute, die sagen, also den streame ich nicht, den gucke ich linear, wenn er im Fernsehen läuft. Man unterhält sich am nächsten Tag im Büro darüber, ob er nun gut oder schlecht war. Was bedeutet das für dich als Schauspielerin, in diesem deutschen Kulturgut irgendwie ein Teil zu sein?
Das ist toll. Das ist ein Geschenk, das ist toll, weil natürlich das ist auch eine hohe Qualität, mit der man zu tun hat. Also sowohl meine Kollegen mit Fabian Hinrichs und Dagmar Manzel und die immer als Kommissare immer dabei sind, als auch die ganzen, die pro Film dazukommen. Das ist immer eine große Freude, mit diesen Menschen zu spielen. Und auch die Regisseure, die Drehbücher, das wird alles unglaublich betreut und das hat eine hohe Qualität. Und das ist natürlich toll, bei solchen Geschichten dabei zu sein.
Bist du auf der Straße erkannt?
In Bamberg passiert mir das. Ja, weil, weil das aber da, also glaube ich, unterschiedlichen Faktoren gespeist ist. Zum einen, ich komme aus dieser großen Familie, wo es eben viele Leute gibt, die irgendjemanden von meiner Familie kennen. Dann leben wir einfach schon sehr lange. Das heißt, es gibt Leute, die mich schon kennen, seitdem ich auf der Welt bin, die auch zum Beispiel heute Abend kommen, was mich total freut, die jetzt schon über 80 sind und sind aber so Fans. Und das ist schön einfach, weil das so Lebensbegleiter sind. Dann gibt es Leute, die mich kennen von Martin eben schon ganz lange. Und da werde ich erkannt. Ansonsten passiert mir das in München und in Leipzig passiert mir das nicht oder woanders, weil wir doch mit diesem einmal im Jahr die Ausstrahlung, das sich doch, wie wir sagen, immer versendet.
Mhm. Was glaubst du, ist die Faszination, die diesen Tatort seit so vielen Folgen am Laufen hält? Warum darf man da auch nicht an die Musik und an den Vorspann ran? Was macht diese Sendung so besonders? Hast du eine Erklärung dafür?
Warum es der Krimi ist, wo eigentlich diese dunklen Seiten beleuchtet werden oder das nicht, wie sage ich das jetzt, das Schicksal, was zugreift, das Scheitern ist es ja nicht, aber das Leben, was Situationen erzeugt, wo Menschen so hilflos sind, dass es in einer Katastrophe endet, dass das so einen Reiz hat, das finde ich auch faszinierend. Und habe auch jetzt nicht wirklich eine Antwort darauf. Es ist so. Mhm. Ich glaube, Deutschland hat ein wahnsinniges Fable für Krimi-Geschichten. Mhm. Dass es natürlich innerhalb dieser Geschichten die Chance gibt, was wiederzuspiegeln, was in der Gesellschaft passiert, was in Familien passiert, was passiert, wenn man nicht miteinander kommuniziert, was passiert, wenn man den Kontakt abbricht, wenn man Geheimnisse hütet und das immer im Desaster endet. Mhm. Also diese ganzen, man kann es ja auch so rum erzählen, also über das Unglück von anderen sehe ich was und sage, da muss ich vielleicht selber aufpassen oder da muss ich vielleicht das anders machen oder wenn man das so und so macht, das ist, also vielleicht hat das eine Form von Erkenntnis, mit der ich dann das, dann glaube ich, ist es das Rätsel, die Lust am Rätsel, die Lust am Raten und vielleicht als Zuschauer schlauer zu sein als die Kommissare und manchmal auch mit ihnen zu raten, also parallel mit ihnen durch den Fall zu gehen, aber oft gibt es ja auch, dass ich schon weiß, wer es ist am Anfang, kann ihnen dabei zuschauen, wie sie in die Irrwege tappen. Ich glaube, das ist einfach auch eine Lust. Und es hat mittlerweile den Kultstatus, dass es, es ist das Lagerfeuer am Samstagabend, wo sich alle treffen und es hat eine gemeinsame, es hat was am nächsten Tag zu wissen. Ich kann meinen Kollegen auf der Arbeit fragen, wie fandest du ihn denn? Und ich weiß, er hat ihn auch geguckt. Mhm. So was früher auch Wetten, dass hatte oder so, wo man einfach wusste, das haben alle geschaut.
Mhm. Jetzt ist gerade der neueste Franken-Tatort rausgekommen, Anfang Oktober, mit dem Abschied von Dagmar Manzel.
Mhm.
Was heißt das denn für euch als Team, dass sie nicht mehr dabei ist?
Für mich als Mensch ist es erstmal ein Abschied, der mich traurig macht, weil es ein toll ist, mit ihr zu arbeiten und auch toll ist, mit ihr Zeit zu verbringen, weil sie ein sehr großartiger Mensch ist und ein Glück, wenn man mit ihr zusammensitzt und Zeit verbringt. Und gleichzeitig verstehe ich, also gibt es, die Dinge gehen weiter, die Dinge sind im Fluss und sie geht jetzt und es wird was Neues entstehen. Und auch demgegenüber bin ich so, jetzt beginnt was Neues und das kann auch schön werden.
Kannst du denn schon was verraten, wie es mit Wanda Goldwasser weitergeht? Also weißt du schon Dinge?
Wir fangen im November an mit dem 11. Fall, der in Nürnberg und Umgebung wieder spielt. Und da wird Fabian erstmal allein sein, also Felix Voss, die Figur von Fabian Hinrichs, mit meiner tatkräftigen Unterstützung. Also da sind wir quasi erstmal zu zweit unterwegs. Und wie es dann weitergeht, das ist in Entwicklung noch. Das weiß ich auch noch nicht. Das wird man sehen.
Wie viel Mitsprache hast du denn darin? Also kannst du Vorschläge für Wanda machen? Kannst du sagen, ich fände es total super, wenn sie an der und der Stelle zum Beispiel das und das täte? Oder also hast du irgendein Mitspracherecht an der Entwicklung dieser Rolle?
Also es gibt immer wieder Gespräche, wo ich die Wünsche äußern kann für die Figur. Es gibt auch dann, ich kriege dann das Drehbuch zugeschickt und arbeite das dann durch und mache genau sowas, wie du gerade sagst. An der und der Stelle könnte sie da nicht oder da wäre es doch schön, wenn. Vorschläge und dann findet man Kompromisse oder manchmal wird es auch genauso genommen, aber es findet auf jeden Fall ein Dialog statt.
Mhm.
Genau, es ist jetzt bei dem war es ja sehr speziell, der jetzt ausgestrahlt wurde, weil ich in der Hälfte der Drehzeit an Corona erkrankt bin und dann nicht mehr ans Set konnte und wir plötzlich vor der Situation standen, dass ich die Szenen, so wie sie da stehen, gar nicht mehr machen kann. Mhm. Also nicht mit im Kommissariat sitzen kann, weil ich einfach zu Hause bin und krank bin. Mhm. Und wir dann aber zum Glück mit unserer aller Kreativität, vor allem aber natürlich Max Färberböck, der Regisseur, und auch Danny Rossnes, der mit Regie geführt hat, und ich zusammen und auch die Produktion, wir Lösungen gefunden haben, aber das trotzdem zu erzählen, die Figur trotzdem da sein zu lassen. Es ist nur der Grund, warum ich in diesem Film sehr viel alleine unterwegs bin. Man sieht mich immer viel im Gang oder man sieht mich alleine. Aber das war die Möglichkeit, dass sie dabei ist. Mhm. Und ich bin total froh, dass das alles so funktioniert. Absolut. Funktioniert hat. Das war wirklich ein Elend.
Das glaube ich. Oh. Ging es dir denn gut genug zum Drehen eigentlich?
Naja, ich war dann wieder gesund. Also ich war dann, aber wir mussten es halt ganz an den Schluss schieben. Mhm. Und dann haben wir quasi Tage mit mir noch hinten dran gehängt.
Ah, okay.
Genau.
Könnte es denn sein, dass Wanda eine neue Position bekommt? Ich frage das mal so ganz vorsichtig.
Das musst du die Redaktion fragen.
Wüsstest du es denn? Also würde man sowas vorher mit dir besprechen, wenn diese Rolle größer würde? Hättest du dann quasi die Möglichkeit zu sagen, ja, nee, Moment mal, jetzt die ganz große Hauptrolle, dafür habe ich gerade keine Kapazitäten oder das wollte ich eigentlich gar nicht? Oder würden die das einfach schreiben, du kriegst das Drehbuch und sagst dann, oh, okay, ich werde jetzt die Hauptkommissarin hier. Wie würde das denn ablaufen, wenn es so wäre?
Nein, da finden schon, es finden schon davor die Gespräche statt. Also das wüsste ich. Ich kenne natürlich jetzt auch das Drehbuch vom nächsten Fall. Das kenne ich ja schon. Aber das würde in Gesprächen ganz klar kommuniziert alles. Mm.
Da würde sich ja oder wahrscheinlich wird, auch für dich einiges
aber du merkst
ändern.
Schon, ich will es nicht sagen.
Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich habe es befürchtet. Yeah. Willst du nicht oder darfst du nicht?
Nein, ich will auch nicht.
Okay. Dann will ich nicht unfair sein und weiter drängeln. Lass uns mal ganz kurz bitte über eine Person sprechen, deren Name wahrscheinlich beim Publikum nicht so bekannt ist, die aber für dich wahrscheinlich relativ wichtig war, nämlich Stefanie Heckner. Die war Redakteurin beim BR, hat sehr, sehr lange die Heimatkrimi-Reihe betreut und war eigentlich in allen Tatorten und auch anderen Heimatkrimis irgendwie immer dabei. Wie eng war dein Kontakt zu ihr und welche Rolle spielt so eine Instanz bei einem Sender, die eigentlich immer irgendwie Produzentin oder Redakteurin ist? Sie ist ja verstorben nach langer Krankheit und ihr ist auch einer der Tatort gewidmet worden. Aber das ist so eine Person hinter den Kulissen, da würde mich einfach interessieren, wie wichtig ist so jemand?
Die Stefanie hat all diese, und die hat ja unglaublich viel gearbeitet und viele Filme betreut und viele Reihen, also auch die Passau-Reihe ist ja, die Passau-Krimis sind von ihr. Wir sind quasi von ihr entwickelt. Der genau. Franken-Tatort ist, den hat sie wirklich von Anfang an die Hand genommen und es war ihr Baby. Zusammen mit, in enger Zusammenarbeit mit Max, also deswegen ist Max Färberböck ja auch immer wieder, jeder zweite Tatort ist ja auch ungewöhnlich. Man hat ja auch Tatort-Teams, wo die Regisseure immer wechseln und bei uns kam Max, der auch die Figuren in ihrer Sprache erfunden hat, also ihnen das hat wirklich viel mit Sprache auch zu tun, wie redet, ne? Und er kennt die Figuren unglaublich gut und wenn er die Bücher schreibt, dann sind die immer sehr an ihrem Kern wieder dran. Die hat immer diese ganzen Figuren, waren immer mit bei ihr dabei. Also wenn ich mich mit ihr getroffen habe, dann hat sie das selber auch so beschrieben, dass sie auf eine Art nie allein ist, sondern sie hat diese ganzen Figuren, um die sie sich kümmert, möchte ich nicht sagen, aber denen sie vielleicht zuhört oder auf die sie schaut, dass es ihnen gut geht, dass sie im richtigen Licht sind. Und da gab es auch Treffen, die wir immer wieder hatten, wo ich gesagt habe, so wo ich auch angefangen habe, Stefanie, können wir uns nochmal treffen und dann gesagt habe, was ich mir wünsche, was ich noch für Fragen habe, was man vielleicht noch erzählen kann über Wanda. Und da hat sie immer sehr aufmerksam zugehört und ich glaube, das, was für sie und in dem Rahmen des Buches möglich war, umgesetzt. Das heißt, Redakteure und Redakteurinnen sind, die betreuen das Buch, die passen auf die Geschichte auf. Und sie war jemand, die das sehr nah an sich rangelassen hat. Also die Figuren wirklich, das waren, die lagen ihr sehr am Herzen. Mhm. Und das war immer spürbar.
Mhm. Das heißt, ohne sie hätte es den Franken-Tatort in der Form, wie er existiert, gar nicht gegeben, wahrscheinlich.
Ich weiß nicht, ob es ihn, inwieweit es ihn gegeben hätte, aber so wie er, das kann man sagen, so wie er jetzt dasteht und mit der Form von Geschichten, die Farbe, die Atmosphäre, die in unseren Filmen erzählt wird, die Art und Weise, wie das Team miteinander umgeht, dass es da diese ganzen Entscheidungen, das hat sie schon maßgeblich mit entschieden, dass das die Farbigkeit unseres Teams und unserer Geschichten ist sehr von ihr geprägt.
Mhm. Wenn du dir aussuchen dürftest, wo ein Franken-Tatort gedreht wird, entweder konkrete Locations oder eine, sagen wir mal, eher eine Region, wo würdest du den hinsetzen? Was wären für dich so perfekte Wunschdrehorte?
Mhm. Ich bin natürlich da, dadurch, dass ich aus Bamberg und Oberfranken komme, fallen mir jetzt natürlich wahrscheinlich mehr oberfränkische Orte
total
ein.
Okay ist.
Als, was mir sofort einfällt, ist sowas wie dieses Gebiet um die Giechburg und der Gügel und das finde ich, oder der Staffelberg 14 Heiligen Glosserbands, diese ganzen, die fränkischen Hügellandschaften mit diesen, das finde ich schon alles wahnsinnig schön. Auch die alten fränkischen Dörfer, wo man einfach, genau, wo du durchfährst und spürst noch so klar, wie die gebaut sind und wie der Kern in der Osterzeit, wie den Osterbrunnen und dieses Ganze, das mag ich wahnsinnig gerne. Fränkische Schweiz finde ich auch unglaublich schön. Also da sind noch viele Orte, wo man viele Geschichten erzählen kann.
Mhm. Ab und zu brichst du ins Niederbayerische aus, nach Niederkaltenkirchen, das nicht wirklich Niederkaltenkirchen heißt, und spielst in der ebenfalls sehr kultigen Eberhofer-Reihe mit. Da bist du Jenny, die
Jessie.
Freundin. Jessie, oh, Verzeihung.
Alles
um Gottes
gut.
Jessie, die Freundin und Kollegin der weiblichen Hauptfigur.
Mhm.
Wie bist du an diese Rolle gekommen?
Ganz normal. Also das heißt, der normale Prozess, wie man an eine Rolle kommt, ist eigentlich, man wird eingeladen zu einem Casting mit mehreren anderen Menschen, die für die gleiche Rolle vorgeschlagen werden.
Mhm.
Und dann dann wird die Szene gedreht mit dem Kollegen und dann wird das angeschaut von Regie und auch Redaktion. Und da sind sehr viele Menschen mit bei diesen Entscheidungen beteiligt. Und dann kriegt man im besten Falle einen Anruf, du hast die Rolle und genau, wir freuen uns, mit dir zu arbeiten.
Mhm.
Und so war das damals.
Wenn man schon weiß, es gibt von einem Format mehrere Bücher, dann ist ja eigentlich bei so einem Auswahlprozess auch schon klar, da wird es, wenn es nicht total floppt, wahrscheinlich nicht nur einen Film geben, sondern dann legt man sich ja auch wahrscheinlich schon ziemlich fest, dass man davon mehr als einmal zu tun hat, sage ich mal. War das?
Wobei ich das bei den Eberhofern gar nicht weiß. Also ich weiß, dass der erste, das war ja am Anfang wirklich als TV-Film mit Kinoauswertung. So startete das ganze Jahr. Und ich weiß, dass unser erster Film im Rahmen vom Filmfest lief. Dampfnudelblues war das, glaube ich. Und das hat ja eingeschlagen, wie, dass das so einschlägt, dass das in Bayern, wenn ein Eberhofer-Krimi in die Kinos kommt, Kinozahlen hat, wie wenn ein James Bond startet.
Mhm.
Das war ja, das war so, glaube ich, überhaupt nicht vorhersehbar.
Mhm.
Und das hat sich, dass es so lange jetzt geht, dass es jetzt den 10. geben wird, ich glaube, nächstes Jahr wird er gedreht, Das war noch nicht klar bei der Zusage. Aber das ich freue mich jedes Mal, wenn Jessie wieder auftaucht. Sie ist ja nicht in jedem Film dabei, aber wenn es im Büro Szenen gibt und im letzten Re-Ragout-Rendezvous hatten wir auch echt schöne Szenen zusammen. Insofern bin ich froh, bei dieser Reihe dabei zu sein. Das ist eine Reihe geworden, ist jetzt mal so.
Was macht das Team aus? Also was ist da anders als beim Tatort?
Das ist wirklich, also nicht, dass es beim Tatort nicht auch lustig ist, aber vielleicht ist es auch ein bisschen der Thematik geschuldet. Es ist, beim Eberhofer ist es einfach unglaublich lustig. Also Simon Schwarz und Sebastian Betzel und all die, und Lisa Maria Potthoff und all die Kollegen, das ist einfach, das ist sehr lustig. Es wird unglaublich viel gelacht. Die sind alle sehr komisch.
Mhm.
Also auch so hinter der Kamera.
Das, man hat so das Gefühl, dass das so ist. Also das sieht man in diesem Film irgendwie an, finde ich.
Ja, das ist auch so.
Wie gehst du damit um, wenn es an Filmen, die du machst, auch wenn du nur als Schauspielerin beteiligt bist und nicht als Regie oder Produzentin irgendwie wirklich Verantwortung für den Inhalt trägst, wenn es da so harsche Kritik dran gibt, wie beim letzten Eberhofer-Film, als ja die Autorin Rita Falk sehr unglücklich mit der Erzählung war, weil sie ja teilweise extrem abgeändert wurde und nicht mehr so nah am Buch war. Da kriegst du ja diese Kritik irgendwie auch immer wieder gespiegelt. Wie ist das für dich, wenn es da so ein Geschmäckle gibt dabei?
Das ist immer unterschiedlich. Also bei den Punkten jetzt mit Rita Falk das und dem Eberhofer Drehbuchteam, das ist so eindeutig eine Thematik, mit der ich nichts zu tun habe, wo ich sage, da bin ich wie ein Zuschauer. Mhm. Da kann ich sagen, es gibt unterschiedliche Seiten und ich habe meine Meinung auch dazu oder mein denke darüber was, aber das brauche ich auch. Das ist meine Meinung, aber da bin ich da bin ich auch froh, dass sie das wieder, dass sich das wieder beruhigt hat, dass sie einen Weg gefunden haben, dass es weitergehen kann. Aber es betrifft mich jetzt oder es macht mit mir mehr, wenn jetzt jemand, wenn eine Theaterarbeit, die mir sehr am Herzen liegt oder ein Film, der für mich wichtig war oder eine Rolle, wenn das nicht gut besprochen wird oder eine Kritik, die nicht, ein Abend nicht die, was im Theater beim Film auch passieren kann. Das geht, ist ja alles wahnsinnig schnelllebig, dass ein toller Film dann vielleicht zum falschen Zeitpunkt auf eine Art rauskommt in die Kinos und dann stimmen das erste Wochenende, die Zahlen sind nicht so, wie man gedacht hat und dann ist der schneller, als man gucken kann, ist der wieder weg und das löst eine Trauer aus oder das ist manchmal sehr, weil man denkt, der hat nicht die richtige Chance gekriegt oder der wurde falsch, der hatte jetzt kein glückliches, da war kein glückliches Händchen am Start. Und das ist beim Theater genauso. Da gibt es Abende, die, ich weiß, dass wir einen Pinocchio-Abend zum Beispiel hatten, der ganz mit Musik von den Tiger Lilies und der sehr poetisch war. Wir haben mit Masken gearbeitet, mit einer Liveband auf der Bühne. Und nur weil der Titel Pinocchio war, die Zuschauer dachten, das ist was für Kinder und haben das in die Kinder- und Jugendecke und sind nicht gekommen. Und es war aber weil die Geschichte ist ja auch nicht nur für Kinder, das ist es war ein sehr komplexer, düsterer und musikalisch, also sehr toller Abend. Und der hat zum Beispiel auch nicht die Aufmerksamkeit oder den Raum bekommen, den er verdient hätte. Und das betrifft mich dann mehr oder macht mich traurig. So braucht ein bisschen Pflege und da muss ich mir Gutes tun und sagen so und dann geht's weiter. Weil das passiert einfach.
Hm. Welche Projekte waren dir denn besonders wichtig? Was sind denn deine Lieblingsfilme und Stücke, die du gemacht hast?
Am Theater war es Emma in Love, ein Zwei-Personen-Stück, was wir auch immer noch spielen in München am Metropoltheater. Das war für mich so der erste Abend, wo ich so, eben das ist ein Abend zwischen zwei Frauen, eine Managerin und eine Angestellte. Es geht um die Frage Freiheit am Arbeitsplatz. Wo sind meine Rechte? Wo lasse ich aber auch meine Rechte mir wegnehmen und sage nicht, stopp mal. Also es gibt nicht ganz klar die Böse und die Gute, sondern man merkt irgendwann, okay, die Angestellte lässt auch Dinge mit sich machen, weil sie mitspielen will, weil sie Karriere machen will. Und das wirft ganz große Fragen auf und da sitzen wir auf einer runden Drehscheibe mitten im Publikum und da gab es Vorstellungen, wo Leute aufgestanden sind und laut gesagt zu mir, weil ich diese sehr straighte und sehr klare nach den Regeln, immer wieder die Angestellte an die Regeln, was sie im Vertrag unterschrieben hat, mahnende Managerin bin, die mich angeschrien haben und gesagt haben, ich muss doch jemand stoppen, warum macht hier keiner was? Großartig. Und komplett vergessen haben, wo sie sind.
Großartig.
Und es gab danach Publikumsgespräche, wo Menschen über Mobbing am Arbeitsplatz, also da ist so viel passiert, was wo Theater im besten Sinne einen Raum schafft und Leute sich darüber unterhalten, inhaltlich. Und es ging gar nicht mehr um, was machen, wie spielen wir und es war gut gespielt, sondern es ging, der Abend war vorbei und es wurde immer nur über den Inhalt gesprochen. Und das finde ich ist immer ein großes Gütesiegel. Mm. Und das war für mich und für Ina Mehling, die mit mir da spielt, auch für uns war das so der Moment, wo wir aus dem Münchner aufgetaucht sind. So, wir hatten plötzlich so einen Abend zu zweit und das war toll. Das war ein toller Abend. Das achte Leben jetzt finde ich auch, weil es einfach eine unglaublich starke Geschichte ist, mag ich auch sehr. Meine Drehs mit Dominik Graf fand ich ganz toll, die geliebten Schwestern über Friedrich Schiller und seine Liebe zu den Lengefeld-Schwestern. Da habe ich die angestellt, die das Hausmädchen gespielt und in diesen mit Kutsche und Pferden und alles. Mhm. Ein bisschen sissy, aber es war nicht ganz sissy, aber das war toll. Und auch der Münchner Tatort mit ihm, das ist einfach immer toll, mit ihm zu arbeiten. Die Mittagsfrau fand ich auch echt einen tollen Film. Also das sind so die Sachen, die mir jetzt einfallen.
Auf einen würde ich gerne noch eingehen.
Ja.
Und zwar Ballon.
Ja.
Der produziert wurde von Michael Herbig, der den meisten als Bully immer noch irgendwie ein Begriff ist, der aber sehr viel mehr macht als komödiantische Geschichten. Erstmal, also das ist eine Fluchtgeschichte, die auf wahren Ereignissen beruht. Also diese Fluchtgeschichte hat es wirklich gegeben. Eine Familie hat probiert und am Ende auch geschafft, mit einem Heißluftballon aus der DDR zu fliehen. Darin spielst du mit und du bist ja als Oberfränkin nach Leipzig gezogen. Wir sehen im Moment, auch wenn es mittlerweile 35 Jahre her ist, immer noch eine totale, nicht mehr auf der Landkarte existierende, aber trotzdem noch in den Köpfen existierende Grenze zwischen Ost und West. Mit einem Mann, der ja auch aus einer Familie kommt, die systemkritisch war in der DDR, die das alles damals sehr kritisch schon gesehen hat. Was bedeutet dir so ein Projekt? Also siehst du das mit anderen Augen, wenn du auch deine eigene Lebenssituation zwischen Ost und West betrachtet, oder kannst du das da ganz rausnehmen?
Als der Film gedreht wurde, war das noch nicht so in meinem Leben. Das war noch, bevor ich Christian kennengelernt habe, bevor ich nach Leipzig gezogen bin. Da war es für mich diese berührende Geschichte von zwei Familien, die diesen unglaublichen Mut haben, dieses Risiko eingehen mit den Kindern, gegen diesen großen Apparat. Und das ist ja auch so eine spannende. Und man sitzt im Kino und obwohl ich wusste, wie es ausgeht, saß ich selbst in der Premiere und dachte, oh Gott, hoffentlich schaffen sie es mit diesem Roller durch den Wald am Schluss. Und so. Vielleicht würde es mir jetzt anders gehen, weil ich jetzt natürlich viel mehr mit ich lebe die Wiedervereinigung. Also ohne die Wiedervereinigung hätte ich meinen Mann nicht kennengelernt, meine Tochter wäre nicht auf der Welt, ich würde nicht in dieser Stadt leben, ich würde diese Menschen aus Christians Familie nicht kennen und auch die anderen Menschen, die ich jetzt in Leipzig kennenlerne. Und auch sehe, wie viel da funktioniert und wie viel da ganz wunderbar ist und wie viel da ganz selbstverständlich ist. Und trotzdem natürlich jetzt gerade auch das, was noch nicht, was es noch an Unterschieden gibt, sichtbar ist. Und es ist unglaublich komplex. Und ich glaube, es braucht wirklich eine hohe Sensibilität und ein wirkliches sich beschäftigen damit und ein Ernst nehmen von Vergangenem, was gewesen ist, was vielleicht nicht so gut gelaufen, was nicht so optimal gelaufen ist. Ein Dialog, das sind die Dinge, die ich mir wünsche, dass kommuniziert wird, dass Wege gefunden werden, wie man redet, damit dieses Auseinanderdriften nicht weiter stattfindet, was einfach, es ist so viel da. Und das ist so schade, wenn das gerade so in der Wahrnehmung das Gegenteil ist. Und trotzdem muss man, was ist unterschiedlich, genauso wie Nord- und Süddeutschland unterschiedlich ist. Und natürlich hat die unterschiedliche Geschichte vielleicht eine andere Prägung auch hervorgerufen. Und das muss man hinhören, hinschauen, sensibel, mit großem Herzen. So kitschig das jetzt klingt, aber ich glaube, dass ganz viel Bereitschaft von wer bist du? Ich möchte dich kennenlernen und nicht das andere. Das ist, was wir gerade brauchen.
Absolut. Meine letzte Frage guckt in die Zukunft. Hast du Traumprojekte, Traumrollen? Möchtest du irgendwann selber die Sissi sein? Ja. Oder eine andere Romy Schneider-Rolle?
Die Mutter von der Sissi könnte ich noch werden. Vielleicht. Für die Sissi ist es zu spät.
Möchtest du für Netflix spielen? Möchtest du nach Hollywood? Was sind deine Träume als Schauspielerin?
Ja, ich nehme genau die Bestellung, die du gerade aufgegeben hast.
In der Reihenfolge.
Schreibe in der Reihenfolge. Ja, da gibt es viele. Genau, es gibt Regisseure, mit denen ich, Regisseurinnen, mit denen ich arbeiten will. Sowas wie eine Netflix-Serie fände ich immer, ich fände es toll in einem serialen, sagt man das so, serialen Projekt?
Seriellen,
danke. Projekt dabei zu sein, eine Figur über eine lange Zeit zu erzählen, das reizt mich total. Ich freue mich auch, dass ich mit dem Puppentheater von meinem Freund, dass wir zusammen Produktionen machen für Kindergärten und Kitas. Also das ist nochmal was ganz anderes, wo wir zusammen geschrieben haben und ich dann die Regie mache und er muss machen, was ich sage. Nein, wir schauen zusammen, dass das ein toller Abend, ein toller Kinder, ein Stück wird, was Kindern was vermittelt, was schön ist, was gut ist, was Mut macht. Eigentlich wünsche ich mir, dass das in dieser ich wünsche mir mit spannenden Menschen zusammenzuarbeiten. Und ob es dann das Coaching ist oder dass ich selber spiele oder dass ich das je bunter das ist, das mag ich total, dass es so unterschiedlich ist.
Dann danke ich dir für deine Zeit,
für deine auch.
Einblicke in deinen spannenden Job und für deine hörbare Begeisterung dafür. Es hat großen Spaß gemacht.
Danke, ebenso. Dankeschön.
Das war Fränkischer Talk, ein Podcast von fränkischertag.de. Alle zwei Wochen donnerstags gibt es eine neue Episode auf fränkischer-talk.de, auf Spotify, Apple Podcasts und überall sonst, wo es gute Podcasts gibt. Unsere Musik hat Konrad Feldrapp komponiert und eingespielt. Die Grafiken sind von Franziska Schäfer und Maximilian Arnold. Mein Name ist Andrea Pauli. Wenn ihr Feedback oder Vorschläge für einen neuen Gast habt, dann schreibt mir an podcast@ngo-lokalemedien.de. Danke fürs Dabeisein. Wir hören uns.